Dein Lieblingssong fühlst du. Dein Lieblingspodcast fühlst du gerade besonders. Jetzt stell dir vor, du hast einen Stromanbieter, bei dem du sagen kannst, fühle ich einfach. Denn EWI einfach macht dir dein Leben rund ums Thema Strom einfacher. Mit unserem Wechselservice kannst du dich bei deinem Wechsel zu uns entspannt zurücklehnen. Alles rund um deinen Vertrag checkst du einfach in der App. Und wenn sich in deinem Leben was ändert, kannst du ganz einfach monatlich kündigen. Fühlst du das? Dann wechsel jetzt auf www.e-wi-einfach.de.
Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Wir sind unterwegs im äußerst heißen Frankfurt. Heute haben wir, glaube ich, 37 Grad. Wir sind ganz schön am Schwitzen. Hitzige, ich versuche jetzt keine Wortspiele zu machen als Analogie zur Börse. Das ist überflüssig. Heute wieder mit einem sehr spannenden, ich möchte sagen, mittlerweile einer unserer Lieblingsgäste, weil er doch immer auch viele spannende Gedanken hat, die er sich da so in seinem stillen Kämmerlein erarbeitet und ausdenkt. Freue mich sehr, Mitgründer und CIO des Family Office Finvia. Herzlich willkommen bei uns zurück auf dem Kanal, Rainer Panse.
Ja, vielen Dank.
Freue mich sehr. Also ich lasse alle Hitze-Wortspiele weg, aber wir sehen gerade, wenn wir mal ein bisschen Bestandsaufnahme an den Märkten machen, S&P, Nasdaq und Co., roundabout alle im Moment all-time high, zumindest die Woche haben wir es schon gesehen, DAX ist auch wieder irgendwo bei 24.000. Eigentlich müsste man doch sagen, ist doch alles tutto bello. Worüber diskutieren wir eigentlich seit Monaten?
Ja, die Kurse sind in der Tat tutto bello. Falls das Italienisch so richtig ist.
Ja,
da reicht man, die kennen das wieder aus, genau. Aber es ist eben nicht alles tutto bello. Und das erste Warnzeichen, das wir sehen, ist, dass der Dollar eben doch schon sehr deutlich negativ reagiert. Da haben wir im Februar einen langen Artikel geschrieben, warum das kommen wird. Das kam dann auch sehr schnell, sehr deutlich. Also Trumps Politik entwickelt hier die ersten Schäden für Amerika und damit eben letztlich auch für die Weltwirtschaft. Und von daher ist nicht alles tutto bello, weil die Aktienmärkte momentan eben jede Art von Problemen ignorieren. Einige Dinge laufen auch ganz gut. Also die europäische Wirtschaft könnte tatsächlich eine konjunkturell bessere Entwicklung sehen. Und zwar einfach deswegen, weil eben hier das passiert, was in den letzten 10 Jahren die amerikanische Wirtschaft angetrieben hat. Nämlich der Staat fängt jetzt an, in Europa wegen Rüstung und in Deutschland speziell auch wegen Infrastruktur, sich stärker zu verschulden. Und wenn man mal die relative Performance von amerikanischen Aktien zu europäischen auflistet, seit den 60er Jahren, stellt man Folgendes fest. Von den 60er Jahren bis Mitte der 10er Jahre gab es keine Outperformance amerikanischer Aktien. Das war auf einheitlicher Währungsbasis genau gleich, bis 2013, 14, 15. Und dann plötzlich hebt Amerika ab. So, das Gleiche sehen wir bei der Staatsverschuldung.
Ja.
Wenn man die Eurozonenländer zurückrechnet bis Ende der 60er, dann stellen wir fest, dass die Staatsverschuldung der Eurozone mal 10 Prozentpunkte des Volkseinkommens höher war als in Amerika. Mal war sie 10 Prozentpunkte tiefer. Aber das schwankt so in diesem engen Rahmen 45 Jahre lang vor sich hin. So, und dann plötzlich hebt die Verschuldung Amerikas ab. Und zwar riesig. Und das Bild ist extrem auffällig, weil es eben immer so vor sich hin dümpelt und plötzlich zieht das nach oben ab. Und wenn man darüber dann die Outperformance legt, dann sieht man die Parallelität. Interessanterweise hat das bei Amerika nie jemand diskutiert, dass ja es in den Firmenkassen vor allen Dingen deswegen klingelt, weil A, der Staat sich dramatisch verschuldet und B, weil die Amerikaner auch noch so clever waren, sich das ganze Geld aus dem Ausland zu leihen, das sie an ihrer Börse und im Inland dann eben investiert und konsumiert haben. Die Netto-Auslandsverschuldung der USA ist seit der Finanzkrise von unter 10% des Volkseinkommens auf 88 im vierten Quartal 2024 gestiegen. Das sind jetzt trockene Zahlen. Das heißt aber einfach, dass schlicht rund 80% eines heutigen Volkseinkommens an Geld aus dem Ausland in Amerika reingeflossen ist. Das ist ein absoluter Weltrekord von Beträgen her, auch relativ zum Volkseinkommen. Also ich kenne kein Land, wo das jemals so war, dass so viel Netto-Auslandsschulden aufgenommen wurden. Und das hat natürlich die US-Wirtschaft glänzen lassen. Der Staat verschuldet sich, pumpt das Geld in die Wirtschaft. Das Ausland schiebt sein Geld statt in die eigene Wirtschaft nach Amerika. Also sehen Deutschland, Japan, Italien und andere eben relativ flau aus. Allerdings bauen ein großes Nettovermögen auf. Amerika sieht super aus, der Dollar steigt, weil die ganzen Euros, die nach Amerika verliehen werden. Die müssen ja erst aus dem Yen oder Euro getauscht werden. Das heißt, es gibt ständig Dollarkäufe in riesigem Ausmaß. Die Zahlen habe ich genannt, sodass der Dollar steigen musste und die US-Wirtschaft einfach toll aussieht. So, im ersten Quartal, die Zahlen kamen, glaube ich, vorgestern bei der US-Zentralbank. Da geht dann die Nettoauslandsverschuldung wieder runter. Klingt positiv, von 88 auf jetzt 82% des Volumens, recht deutlich. Schon ganz gut zu sehen. Aber das heißt natürlich, die Ausländer fangen an, ihr Kapital abzuziehen. Mhm. Und auch die Amerikaner entdecken, dass Europa vielleicht attraktiver ist. Denn jetzt kommt diese Geschichte in Europa. Jetzt verschuldet sich Europa. Und jetzt versteht man das hoffentlich, dass dann eben in die Kassen europäischen Firmen mehr Geld fließt. Und Europa hat das Potenzial, weil es eben wesentlich weniger verschuldet ist als die USA, kann Europa tatsächlich mal tief Luft holen und die Wirtschaft fördern. Trump versucht zwar noch mit seinem Triple B Super Bill, der hoffentlich nicht das baldige Rating der US-Staatsanleihen beschreibt, die Verschuldung weiter auszudehnen und das Problem nach hinten zu schieben, wie das populistische Regenten so gerne tun. Aber wenn man das beginnt oder das macht, wenn die Verschuldung schon extrem hoch ist, dann wird es zunehmend gefährlich. Die USA sind ja im Mai dann auch schon vom letzten Institut ihres AAA-Ratings dann eben beraubt worden. Ja. Und da wird es weitere Down-Ratings geben, wenn Trump so weitermacht. Also von daher, positive Nachrichten gibt es. In Europa bewegt sich was. Und auch technologisch zeigen europäische Rüstungsfirmen durchaus, dass sie einiges gestemmt kriegen. Und der Bedarf ist da. Putin lässt sich ja nicht beeindrucken. Bombt eifrig in der Gegend rum. Und von daher sind die Ausgaben vermutlich gerechtfertigt und werden auch in der Bevölkerung wohl überwiegend akzeptiert. Also von daher tatsächlich auch was Positives. Und wie weit Herr Trump dann eben mit seinem komischen Politikansatz da Amerika schnell beschädigt oder ob das eher langsam geht, das wird man dann eben abwarten müssen. Aber der Wechselkurs zeigt jedenfalls schon mal an, dass auch Amerikaner zunehmend die Renditechancen eher woanders sehen als im eigenen Land.
Gut, er ist natürlich im Moment noch auf dem Level, dass es passiert genau das, was er haben will, nämlich einen schwächeren Dollar. Das hat er ja eigentlich auch quasi angekündigt. Auch wenn er die Tragweite vielleicht nicht versteht, aber.
Ja, ich meine, er ist ja nach Erdogan der zweite Präsident, der besser weiß, wo die Zinsen hingehören, als der Zentralbankchef oder die Zentralbankchefin im Falle der Türkei. Und wohin das geführt hat in der Türkei, wissen wir, das erwarten wir von Amerika so nicht. Aber mit diesem Feuer zu spielen, das halten wir für sehr gefährlich. Weil wenn Herr Trump denn nun einen ihm genehmen Zentralbankpräsidenten im nächsten Mai auf den Stuhl setzen darf, der von vornherein wahrscheinlich ankündigen wird, weil sonst wird er gar nicht den Posten kriegen, dass er die Zinsen um 2 oder 3% runterprügelt, also von 4,3 auf eben 1 oder 1,5, naja, dann wird die Dollarschwäche halt kräftig ausgeweitet und dann kriegen wir schon ein erhebliches Inflationsproblem. Und dann kommt eben die Thematik, die diese, und das ist die einzige eigentlich, die einen wirklichen Unterschied zu der Inflationswelle der 70er Jahre darstellt. Damals war es auch so, dass die Amerikaner sich als erste eine schwache Währung gewünscht haben. Sie hatten den teuren Vietnamkrieg und sie haben ihr Sozialsystem über Medicaid deutlich ausgeweitet, was beides hohe Kosten verursachte. Und dann haben die Franzosen zuerst gemerkt, dass die Dollars eigentlich nicht mehr das wert sind. Und es gab damals ja diese feste Gold-Dollar-Bindung. Und die Franzosen fingen dann an, eben ihre Dollarguthaben in Gold zu tauschen. Und das fanden die Amerikaner nicht lustig, dass man ihnen Geld leiht und dass dafür Papierfetzen entgegengenommen werden. Das fanden die okay. Aber wenn die richtig schöne Goldbarren haben wollen, ne. Also dann hat man die Golddeckung aufgehoben. Der Dollar hat dann ja sehr starke Kursverluste gehabt und das war auch durchaus gewünscht. Das Dumme ist nur, das hat dann Folgekosten. Im Rest der Welt hat das natürlich von der Inflation her erstmal eher günstig gewirkt. Aber dann kamen als erster die Ölscheichs drauf, dass sie für ihre schönen Ölfässer, die ja durchaus einen realen Wert darstellen, dass sie dafür nur Dollarpapierfetzen kriegen, die immer weniger wert wurden. Und dann haben die sich gedacht, wir müssen aber mehr Geld verlangen, mehr Dollars verlangen, als Ausgleich für den Wertverlust. Und das hat dann gemündet im Yom Kippur-Krieg und in den beiden Ölkrisen, wo die Saudis dann sogar den Ölhahn komplett zugedreht haben und der Ölpreis dann eben massiv nach oben schoss, also um mehrere 100%. Und damit hatte die ganze Welt dann eine Inflation. Und der Unterschied aber ist der, damals waren die Regierungen überall sehr wenig verschuldet.
Ja.
Die Demografie war prima, überall traten Millionen von jungen Leuten in den Arbeitsprozess ein und nur wenige gingen in Rente, weil die Geburtenraten jahrzehntelang sehr positiv waren. Die Chinesen öffneten sich der Welt und stellten hunderte Millionen fleißig und gut ausgebildete Arbeitskräfte zur Verfügung, die sehr billig waren. Also von daher war alles nach vorne, war das Potenzial enorm groß. Nur es gab diese lästige Inflation und dann haben sich die Amerikaner irgendwann wohl als erst gedacht, mit dem neuen Präsidenten Paul Volcker im Herbst 1979, diese Inflationsmentalität werden wir jetzt brechen. Und da die Firmen in Amerika wenig Schulden hatten, die Regierung auch, hat dann einfach gesagt, dann nehmen wir mal den Zins von 10 auf knapp 20% nach oben innerhalb von wenigen Wochen. Ja. So, und das, wir reden ja nicht über Basispunkte, sondern 1000 Basispunkte auf 1800 Basispunkte. Ja. So, und das gab ein kleines Rezessionchen, nicht weiter wichtig, weil viele Firmen auch, haben auch profitiert, dass ihre Dollar-Cash-Bestände endlich mal richtig Zinsen brachten. Ja. Viele Verbraucher auch. Und damit war die Inflationsmentalität gebrochen. Und dann fingen 40 schöne Jahre an mit immer weiter fallenden Inflationsraten, mit einer ausgeweiteten Globalisierung, mit immer günstigeren Lieferketten, effizienteren Lieferketten und so weiter. All das dreht sich jetzt ins Gegenteil. Die Möglichkeit, die die Staaten damals hatten, die Inflation zu bekämpfen, gibt es heute definitiv nicht. Wenn ein neuer Zentralbankpräsident dann mal die Zinsen in Amerika von 3% auf 8% hochnehmen sollte, dann wird auch ich wieder US-Treasuries kaufen, weil dann gäbe es einen ordentlichen Realzins. Aber da wird die Wirtschaft sofort umkippen. Die Verschuldung ist viel zu hoch und vor allem auch der Staat kann diese Schulden überhaupt nicht mit den Zinsen verzinsen. Das heißt, eine Inflationsbekämpfung à la 1979, 80, à la Paul Volcker, ist in Amerika nicht möglich, ist in Europa nicht möglich, in Japan schon gar nicht. Und von daher ist es viel gefährlicher als früher, mit dem Inflationsthema rumzuspielen. Motto, ich will mal einen schwachen Dollar haben, das bringt Vorteile. Nein, Herr Trump, das birgt erhebliche Risiken, die ihr dann auch vielleicht gar nicht mehr beherrschen könnt. Hm. Nämlich, wenn die Kapitalanleger dann eben das Vertrauen endgültig verlieren und dann eben große Bestände, sie haben ja 25.000 Milliarden ausstehen in den USA, das zurückhaben wollen und amerikanische Großinvestoren auch entdecken, dass sie ja beim Kauf von deutschen Staatsanleihen oder Aktien auch noch Wechselkursgewinne kriegen. Ja. Und wenn die Amerikaner ihre riesigen Geldtöpfe mal verschieben, so ein bisschen davon über den Atlantik, dann, wir sind ja alle Emerging Markets hier, winzige Small Caps, die deutschen Firmen, das geht dann richtig nach oben. Und von daher für uns vielleicht keine schlechte Nachricht, aber für Amerika ist das nicht sehr positiv.
Ja, das hat man ja auch so quasi nach Liberation Day in diesen Tumulten gesehen, in der Folge, wie doch auch sehr viel Kapital mal wieder abgezogen wurde aus den USA und auch nach Europa wanderte. Sind natürlich immer noch homöopathische Dosen, aber das ging dann doch recht schnell.
Naja, ich meine, diese Senkung der Auslandsschulden von 89% auf 82%, 7% des amerikanischen Volkseinkommens, da reden wir schon über einen richtig dicken Betrag. Also beim Volkseinkommen von jetzt knapp 30.000 Milliarden reden wir hier über 2.000 Milliarden Dollar, die da mal eben in wenigen Wochen abgezogen wurden. Ja. Und da kann noch mal das Zehnfache davon folgen, ja, mit entsprechenden Folgen für den Wechselkurs.
Was ich mich immer bei der ganzen Sache frage, bevor wir wieder zu den Märkten zurückkommen, warum europäische und natürlich auch die deutsche Politiker nicht verstehen, dass das eigentlich eine Riesenchance jetzt wäre, in diesen, sagen wir mal, Unsicherheiten und Chaos, die Trump da veranstaltet in der eigenen Wirtschaft und im eigenen Land, auch ausländischen Investoren gegenüber. Da sind doch alle ja nicht so euphorisch, sondern sagen auch so, ich weiß nicht, wie ich planen kann. Kann ich meine Mitarbeiter noch hinschicken? Oder wenn die an der Grenze wieder alle weggeschickt, was passiert da alles mit Grenzen zumachen und so weiter? Bei den Universitäten sieht man es ja auch. Auch da gibt's sehr viele Bewegungen Richtung Europa. Warum man hier nicht sich für Investitionen ein bisschen aufhübscht? Das ist ein altes Thema, Strukturreformen, um sich ein bisschen hübsch zu machen, weil das wäre eigentlich jetzt eine Riesenchance, neben dem Geld, das der Staat in die Hand nimmt, einen Haufen Geld einzusammeln, wenn man hier einen brauchbaren Standort hätte.
Ja, vielleicht sollten deutsche Politiker mal einen Blick in Geschichtsbücher werfen. Dann stellen sie fest, dass das frühere Fürsten, die man aus heutiger akademisch gebildeter Brille wahrscheinlich als ziemlich dämlich betrachten würde, aber die einfach sehr klug gehandelt haben, wie die mit dem Thema umgegangen sind. Also in Frankreich die Hugenotten verfolgt wurden, hat auch der preußische Kurfürst was davon mitgekriegt und hat dann so seine Berater gefragt, naja, was sind das für Leute? Naja, das sind so oft Händler, Unternehmer, die machen das ganze Luxuszeug, was unsere Frauen immer kaufen und weswegen unsere Handelsbilanz defizitär ist. Also auch die holen wir doch einfach. Und dann wurden Werber nach Frankreich geschickt in die Gegenden, haben den Hugenotten gesagt, wenn er zu uns kommt, ihr kriegt ich habe die Zahl nicht mehr genau im Kopf, 10 oder 20 Jahre lang Steuerfreiheit. Ihr kriegt das Baumaterial für ein Haus und ein Grundstück. Und dann könnt ihr kommen. Könnt ihr euch euer Haus bauen. Und die sind alle gekommen, haben ihr Unternehmen, ihre Häuser gebaut, ihr Unternehmen aufgebaut und plötzlich war die preußische Handelsbilanz positiv und diese Hugenotten haben jahrhundertelang den preußischen Kurfürsten und dann bald Königen und Kaisern, treue Soldaten, hervorragende Beamte, Unternehmer und so weiter gestellt. So macht man das. Natürlich geht das. Natürlich würden Amerikaner kommen, wenn man ihnen hier mal gute Bedingungen macht. Nur dann kommt der deutsche Sozialneid. Wie kann man denn so Unternehmern, so widerlichen Leuten, die da so Geld machen mit anderen, mit Ausbeutung anderer, wie kann man denn denen jetzt noch Unterstützung geben? Das wollen wir hier nicht. Ne? Mhm. So, das ist das Problem.
Ja, gut, es ist mit Sicherheit ein nicht unerhebliches in Deutschland, diese Sozialarzt-Thematik. Aber mir fehlt natürlich trotzdem schon auch der, also ich erkenne den politischen Willen auch schon nicht, ehrlicherweise. Also ich sehe ihn nicht.
Ja, vermutlich, weil einfach es nicht bekannt ist, wie unglaublich wertvoll es ist, wenn man eben unternehmerische und gebildete Ausländer hier ins Land holt. Und denen auch hier den roten Teppich ausrollt. Ich meine, das ist ja bisher noch so, dass viele, die in Deutschland ein Studium abgeschlossen haben, außer den Studenten, dass die dann Mitteilungen gekriegt haben, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber vor ein paar Jahren war es so, dass sie dann bitteschön aber auch innerhalb von 8 Wochen das Land zu verlassen haben. Ne? Vollkommen absurd, wenn sowas immer noch gelten würde. Im Gegenteil, denen würde ich doch die Tür weit aufmachen.
Ja.
Einwanderungsbehörden gründen, für nach Nationalitäten sortiert, damit die keine Sprachprobleme haben, wo sie an einer Anlaufstelle ihre ganzen bürokratischen Probleme lösen können. Bei EU-Bürgern sowieso kein Problem, so dass man denen einfach es so leicht wie möglich macht, in Deutschland ein Unternehmen zu gründen, sich einen Wohnsitz zu besorgen, Sozialversicherungsnummer und so weiter, Unternehmen zu gründen. Ich weiß nicht, wie man darauf nicht kommen kann.
Ja.
Ne, so, aber in Deutschland in der Tat kommt man da nicht drauf.
Ja, also wie gesagt, man sieht, dass man auch die Politik, die Regierung schon wieder so viel mit Alltagskram beschäftigt ist, dass man diesen Teil dieses Wirtschaftspaketes wieder schnell unter den Tisch fallen gelassen hat.
Aber man kommt immer sofort darauf, dass man die Mütterrente doch noch ausweiten kann.
Ja. Ne,
eines der absurdesten, unsozialsten Teils der Sozialversicherung in Deutschland. Eine Rente, die armen Müttern nicht zugutekommt, sondern nur den Wohlhabenden, sowas noch aufzublähen. Ich meine, das geht gar nicht. Und deswegen, man kann ja auch nicht die SPD alleine verantwortlich machen dafür. Die Mütterrente kam nicht von denen. Ne? Das ist eine vollkommen absurde Idee und da muss sich die CDU auch schämen für so einen Quatsch. Und dass man das in der heutigen Zeit, wo es wirklich wichtig ist, dass diese Schulden auch effektiv eingesetzt werden, damit sie künftig höhere Steuernahmen bringen, dass man da dann diesen völligen Unsinn, Herr Merz muss jetzt keine Klientelstimmen kaufen. In 4 Jahren hat er vielleicht auch keinen Bock mehr auf den Job. Der sollte jetzt mal das Land richtig durchreformieren und dann vielleicht erstmal mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt werden, wie Herr Schröder ja auch. Aber ein paar Jahre später wird man sagen, wie man es ja dann auch bei Herrn Schröder gesagt hat. War ziemlich richtig, was er gemacht hat. Und wenn er nicht seinen Putin-Krempel da gemacht hätte, Herr Schröder, wäre der heute wahrscheinlich einer der
angesetzten.
Ja, na klar, weil an den Zahlen sieht man das, wie Deutschland nur 2-3 Jahre nachdem diese Hartz-IV-Reform gemacht wurden, wie in Deutschland plötzlich die Arbeitslosenraten runtergingen, wie die Exportüberschüsse hochgingen und die deutsche Wirtschaft 10 Jahre lang, 15 Jahre lang, Frau Merkel hat massiv davon profitiert, was der gemacht hat.
Ja.
Also, und das könnte Herr Merz auch. Auf das Geld angewiesen ist er ja nicht. Er muss ja keine zweite Kanzlerschaft zwingend anstreben, aber ich weiß es nicht.
Man erinnert sich noch gut, wie damals eben für so eine Zeit von 1, 2, 3 Jahren es hieß, Deutschland ist quasi der größte Verlierer der Globalisierung. Es gab viele namhafte auch Professoren aus dem Ökonomikbereich, die das so formuliert haben als These. Und das war innerhalb von 1, 2 Jahren vom Hof, weil wir nicht der größte Verlierer der Globalisierung waren, sondern der größte Profiteur der ganzen
Welt. Einfach, weil wir die Arbeitskosten gesenkt haben und den Anreiz zur Arbeitsaufnahme erhöht haben. Und was wir heute haben mit einem Bürgergeld, das sogar einen Anreiz zur Nichtarbeit schafft. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir brauchen. Naja, und dass sich dann in der SPD Leute dagegen sträuben, das verstehe ich ja, das ist deren DNA, das muss man eben so tun, auch wenn es Blödsinn ist.
Ja.
Aber dass es eben nicht gelingt, diesen Unsinn endlich mal auch wegzukommunizieren. Ich meine, Herr Merz kann ja auch in Talkshows auftreten, reden kann ja gut. Warum erklärt man den Leuten nicht mal, dass es vielleicht für alle gut wäre, wenn wir hier ausländischen Unternehmern die Tür aufmachen, ausländischen Akademikern die Tür aufmachen, gesondert die Tür aufmachen, das Sozialsystem mal ein bisschen runterfahren, so dass eben wirklich nur die was kriegen oder mehr kriegen, die es brauchen und nicht innerhalb der gesamten Mittelschicht so riesig umverteilt wird. Das ist ja, führt ja zu dem Kostenproblem, dass die Unternehmen dann eben zunehmend weniger wettbewerbsfähig gemacht hat. Und da kann man eine Menge reformieren, ohne dass hier irgendeiner hungern muss. Aber in der Tat, Sie haben recht, es wird offensichtlich nicht erkannt.
Und eben, wie gesagt, ich finde auch, man könnte jetzt wahnsinnig gut natürlich Investitionen anlocken an ausländischem Kapital, wenn man den Standort etwas attraktiver macht für Investitionen.
Na gut, eigentlich ist der Standort ja attraktiv. Ne? Es gibt in Deutschland viele Industriecluster und das ist das, was viele Länder schon kaum noch haben in der Form.
Aber wir haben halt zu viel Bürokratie, zu viel Steuern, zu hohe Energiekosten, all diese Themen.
Ja, ja, und eine Bürokratie, wir sprachen vorhin davon, von einem Forstwirt, der mir eben sagte, dass er trotz der Trockenheit hier keine Esskastanien anbauen darf. Ich komme aus Heidelberg, wo es massenhaft Esskastanien gibt. Ja. Warum darf jemand in Hessen in seinen Wäldern keine Esskastanien pflanzen, wenn die doch mit dem Wetter viel besser zurechtkommen?
Ja.
So, was soll das? Esskastanien, Entschuldigung, sind in Heidelberg nicht gefährlich. Man stirbt nicht daran, dass die da alle wachsen.
Ja.
Es ist völlig absurd. Ja. Ne? So, und ein Staat, wo solche Denke möglich ist, dass man jahrzehntelang prüft, ob man in Hessen auch Esskastanien anbauen darf.
Weil die, muss man jetzt die Vorgeschichte dazu sagen, die, das fehlt den, den Zuschauern natürlich, weil die Fichten alle am Sterben sind.
Weil die Fichten weil die alle am Sterben sind.
Zurechtkommen.
Ja, ja, ne? Und wenn dann der Waldbauer dann nichts anderes pflanzen darf als Fichten, da fragt man sich, Entschuldigung, aber Esskastanien ist nichts, was uns bisher umgebracht hat.
Ja. Also vermutlich nicht,
ne? Genau.
Und nie gehört das.
Ja, und diese Art der Denke, die ist einfach in vielen Bereichen noch vorhanden. Ich hoffe, es gelingt, das wegzusprengen. Aber ich meine, gut, so wie Elon Musk in Amerika können wir es auch nicht machen. Aber da muss was passieren, einfach von der Denke her.
Ja. Ich schlage den Bogen zurück zum Kapitalmarkt. Europa, haben wir jetzt gerade schon gesagt, in der Tendenz ergibt ein bisschen Aufschwung aus dem aus der Lethargie heraus quasi, dadurch, dass der Staat anfängt, wieder Schulden zu machen. Ist das ein Trend? Wir haben da schon häufiger natürlich drüber gesprochen, der ein bisschen länger anhalten kann, wenn wir mal auf die Märkte kommen. Ist Europa weiterhin der Markt für das nächste Jahrzehnt?
Also, da man davon ausgehen kann, dass diese Investitionsmilliarden über ein paar Jahre ausgegeben werden, und da man auch davon ausgehen kann, vielleicht, Wahrscheinlichkeit ist nicht ganz 100%, aber auch deutlich größer als null, dass gerade aus diesen Rüstungsausgaben auch Produktionslinien entstehen, die im Zivil genutzt werden können, kann man schon durchaus eine gewisse Wahrscheinlichkeit dem beimessen, dass daraus eine deutlich nachhaltigere Wachstumsstory entstehen könnte. Das heißt nicht 3 oder 4% Wachstum, aber 1,5 oder 2
anstatt der 0.
Minus 1, die wir ohne, wenn da nichts weiter gemacht wird, kriegen würden. Das ist da schon drin. Also man bedenke einfach nur, dass zum Beispiel eben das Internet ein Abfallprodukt des amerikanischen Militärs ist.
Ja.
Es gibt viele andere Beispiele für militärisch erfundene Dinge, die dann eben zivil genutzt werden. Also da, wenn Europa das eben richtig macht, wenn also schlicht die Rüstungsfirmen langfristige Aufträge bekommen, und das sieht ja immer danach aus, dass die Regierung diesen Teil auch durchaus verstanden hat, dann besteht ja auch ein Anreiz bei den Firmen, eben mehr zu forschen, damit man den Einkäufern dann noch schickere Raketen, Panzer und Drohnen zeigen kann, die noch mehr können. Und da wird dann das eine oder andere eben auch so attraktiv sein, weil Drohnen braucht man auch im zivilen Leben an wachsender Stelle. Und von daher kann es schon sein, dass da eine große Geschichte draus wird, zumindest der Technologieanteil in der Wirtschaft Europas spürbar zunehmen könnte.
Ist auch so wichtige kleine Themen wie KI. Wo wir nicht vorwärts kommen.
Ja, das kann ein Nachteil sein, ist es vielleicht auch, aber wenn man sich so überlegt, wie viel da in Amerika zurzeit in KI investiert wird und wie unsicher die Renditechancen darauf sind, dann bin ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich so ein großes Problem ist.
Hm.
Denn bei KI, da ist mein Eindruck schon der, dass der Nutzen für die, die die KI nutzen, ausgesprochen günstig ist, wirklich mit Händen zu greifen ist. Aber ob die Investoren ihre hunderte Milliarden, ob die Tausendergrenze schon überschritten wurde, weiß ich nicht genau, aber die Zahlen sind ja gewaltig. Ob sich das jemals verzinsen wird, das ist doch eher fraglich. Da gibt es mehrere Punkte, die man am Kapitalmarkt momentan wohl noch nicht so ganz auf dem Schirm hat. Der erste Punkt ist der, es wird immer verglichen mit den Internetfirmen.
Ja.
Das sind ja auch dann super Erfolgsgeschichten gewesen. Was man nicht ganz vergessen sollte, ist, dass ein großer Teil der in der Internet-Boom-Ära Ende der 90er gegründeten Internetfirmen pleite ging. So, was nicht pleite ging, das waren die Firmen, die entweder schon vorher bestanden und ein anderes Geschäftsmodell hatten, mit dem sie dann ihre Internetaktivitäten finanziert haben, wie eine Microsoft oder auch eine Amazon, die schon aktiv waren und die dann eben ihr Geschäftsmodell einfach immer weiter ausgedehnt haben mit der explosionsartigen Verbreitung des Internets.
Ja.
Auch da hieß es zunächst mal, sind ja alles defizitäre Firmen. Amazon hat viele Jahre lang keine Gewinne gemacht. Aber es wuchs sehr stark und der Vorteil der Internetgeschäftsmodelle, der grundsätzliche Vorteil gegenüber KI ist der, dass erstens im Internetgeschäftsmodell es den Netzwerkeffekt gibt. Also man muss eben Microsoft nutzen, weil sonst kann ich meine Dateien nicht mit irgendeinem Geschäftspartner austauschen. Die Grafiken nicht und so. Und das ist einfach eine enorme Erleichterung. Facebook, klar, muss jeder machen, weil eben die anderen das auch alle haben. Dieser Netzeffekt fehlt bei KI völlig. Ich muss nicht auf ChatGPT gehen, bloß weil mein Freund über ChatGPT sich seine Informationen holt.
Ja.
Ich werde das da machen, wo es am billigsten ist oder für meine Bedürfnisse am besten gemacht wird. Das ist wie ein Autokauf. So, und da sind dann Grenzkosteneffekte. Also da sind zunächst mal eben diese Netzwerkeffekte gar nicht mit drin. Die gibt es da einfach nicht, so wie es die auch beim Autohandel nicht gibt. Ich kaufe keinen Mercedes, weil der Nachbar einen hat oder der Vater oder der Freund oder wie auch immer. Wenn mir der auch gefällt, kaufe ich mir den. Wenn ein anderer für mich besser passt, passt der. So, das ist eine. Also Netzwerkeffekte gibt es bei KI nicht. Der zweite Punkt ist der, dass die Grenzkosten pro Kunde in Internetgeschäftsmodellen praktisch bei null sind. Ob ja. jetzt jemand bei Facebook auf der Seite irgendein Instagram Bildchen anguckt oder nicht, das verursacht bei Facebook praktisch keine Kosten.
Ja.
Außer, dass sie irgendwann vielleicht mal wieder einen Server dazustellen müssen im Keller, aber das war's schon. Aber wenn ich über ChatGPT eine Anfrage mache, entsteht ein erheblicher Aufwand, weil jedes Mal muss ja ChatGPT dann das Internet durchlesen.
Ja.
So, und da entstehen natürlich Kosten. Dann wird in vielen Fällen noch das Training der Modelle mit geklauten Daten betrieben. Ob das ewig so weitergeht, keine Ahnung. Aber wir haben hier eben zwei Unterschiede. Grenzkosten pro Kunde null ist Internet, aber nicht KI, hohe Kosten. Und die Frage, ob man diese gewaltigen Investitionen wieder reinholt, die ist noch ungeklärt.
Ja.
Und das neueste Management-Magazin schrieb halt einen hübschen Artikel über OpenAI, wie es da aussieht, so mit dem explodierenden Wachstum und alles prima, nur technologisch sollen die auch nicht mehr so ganz führend sein.
Ja.
Verbrennen aber wahnsinnig viel Geld. Und von daher glauben wir, dass künstliche Intelligenz für alle, die das nutzen, und das werden Europäer genauso nutzen wie amerikanische Firmen, ein Riesenvorteil ist. Aber ob wir das nicht auch können oder dann eben vielleicht in ein paar Jahren das alles viel effizienter und besser geht und wir es dann aufbauen, schauen wir mal.
Also ist quasi die Messe noch nicht gelesen.
Da ist die Messe noch nicht gelesen und ich glaube nicht, dass amerikanische Firmen jetzt wesentlich schlauer und geschickter daran sind, also andere Firmen eben ja, KI anzuwenden.
Weil in der Anwendung für...
Ja, das können die Leute hier auch. Und von daher muss man abwarten, ob das dann wirklich ein nicht aufzuholender Vorteil ist. Die Chinesen haben ja gezeigt, dass sie relativ schnell da auch aufgeholt haben, dann auch eigene Konkurrenz
ja.
aufbauen. Und das versuchen wir ja auch. Ob wir das schaffen oder nicht, weiß ich nicht. Aber zunächst mal werden wir diese riesigen Investitionen dann vielleicht auch nicht verlieren.
Ja, das ist ja, das hat ja der Microsoft-Chef letztes Jahr ja auch selber mal irgendwann eingestanden. Sehr auf die Frage, wann sich das denn rechnet, was sie da investieren im Moment. Und er sagt, er hat keine Ahnung. Er hat nur eben das Gefühl, er kann sich es nicht leisten, das Geld nicht zu investieren. Das ist so ein bisschen wie damals mit den UMTS-Lizenzen bei den Telekom.
Ja, ja. Nicht nur damit, ne? Auch mit den Ostimmobilien, ne? Wo plötzlich dann jeder Kunde in unserer Frühzeit dann ankam. Mein Steuerberater hat mir das empfohlen. Und mein Freund macht das auch und damit könnte er kein Geld verdienen. No way. Damals Mietrenditen auf Steuersparobjekte bei 2%, 2,5, wenn es hochkam, kam Kesselsdorf bei Dresden und Hypothekenzins bei 9,5. Das war schon nach Abzug der Steuervorteile. Die Leute wollten es nicht hören, weil sie diese Steuervorteile sahen und gerechnet haben sie dann nicht weiter. Und ich habe den Eindruck, das ist bei KI momentan auch so.
Ja, das ist ja kaum zu erklären, dass der Hype und auch der enge Markt jetzt auch schon wieder so genauso zurück ist, wie er eigentlich letztes Jahr auch schon war.
Ja.
Als hätte wäre quasi nichts passiert in der Zwischenzeit. Und die Risikohöhe wären nicht größer geworden.
Ja.
Immobilien ist ein gutes Stichwort. Ist Immobilie im Moment ein alternatives, gutes Investment?
eindeutig ja, zumindest hier in Deutschland auf jeden Fall. Wir haben da mal in den letzten Monaten eine sehr tiefe Analyse gemacht, Ergebnis zusammengefasst. 1960 als Startpunkt genommen. 1960 waren die ganzen Kriegsfinanzchaos-Zustände überall bereinigt.
Ja.
Zum Teil wie Japan und Deutschland hat man das über eine Hyperinflation gemacht oder Währungsreform. Andere hatten das Problem nicht, wie Amerika oder die Schweden oder die Schweiz haben eher an dem Krieg verdient. Aber so um 1960 rum sahen alle Länder eigentlich wieder stabil aus. Es gab keine große Inflation, es gab auch keine hohe Staatsverschuldung mehr. Und von daher kann man da einen guten Startzeitpunkt nehmen. Und stellt dann Folgendes fest. Von 1960 bis heute, wo die Wirtschaft ja doch über die gesamte Zeit relativ ähnlich war der heutigen, ist es so, dass die Immobilien sowohl in dem gesamten Zeitraum als auch in dem speziellen Zeitraum 1965 bis 1980 eine ordentliche reale Performance abgeliefert haben. Zwischen 4% und 7% in jedem Land. Wir haben untersucht Spanien, Frankreich, Italien, Schweden, Japan, Schweiz, USA, Deutschland und England. Und überall stellen wir das fest. Ganz stabiles Bild. So, bei Aktien ist es so, dass die Aktien im Gesamtzeitraum ähnlich gute Ergebnisse gebracht haben. In einigen Ländern wie Schweiz oder USA ein bisschen bessere als die Immobilien. In anderen deutlich schlechtere wie Italien und Japan. Japan gab es ja den großen Aktiencrash ab 1989, der hat dann auch die Langfriststatistiken so reingehauen, dass der japanische Aktienmarkt real nicht besonders positiv war und der italienische deswegen nicht, weil Italien war einfach früher schon immer ein Insidermarkt. Das wird ja der amerikanische jetzt auch.
Ja.
Und deswegen haben da die Anleger immer wenig verdient, nur die, die sich genauer auskannten, so wie Herr Trump sich ja auch genauer auskennt mit den künftigen Aktienkursbewegungen. So, und von daher ist das Ergebnis eben so, wenn im Gesamtzeitraum Aktien und Immobilien etwa gleich gut aussehen real, man aber feststellt, dass in den Zeiten der hohen Inflation die Aktienrealerträge nur um die Null liegen. Sind in einigen Ländern leicht positiv, in anderen Ländern auch deutlich negativ. Dann kann man festhalten, gut, für Zeiten mit wenig Inflation, um die 2% wie nach 1980 oder auch vor 1965, ja. Da sind wahrscheinlich Aktien keine schlechte Anlage. Nur für Zeiten höherer Inflation, da sind die Immobilien die bessere Anlage, weil sie einfach überall in jedem der Ländern stabilen, realen, positiven Ertrag gebracht haben. Und das eben in einer Phase, die relativ gut mit dem vergleichbar ist, was sich hier so seit 5 Jahren abspielt. Nämlich eine höhere Inflation, bedingt dadurch, dass es eben gewisse geopolitische Probleme gab. Das war der Vietnamkrieg in Amerika, der recht teuer war. Auch wenn es für Amerika vielleicht eine kleinere Veranstaltung war als der Zweite Weltkrieg. Aber billig war das Ganze nicht. Und gleichzeitig die Amerikaner auch ihren Sozialstaat ausgebaut hatten. Damals das Medicaid-System, Krankenversorgung für ältere Menschen. Das waren also schon Kostenblöcke. Auch im Rest der Welt hat man den Sozialstaat allmählich hochgefahren. So, und dann kamen eben diese Währungsturbulenzen, wo eben die Amerikaner sich von der Golddeckung verabschiedet haben und bewusst eine Dollarschwäche ausgelöst haben, die dann wiederum die Rohstofflieferanten wie die Saudis dazu gebracht haben, dann den Ölpreis deutlich anzuheben, was dann dem gesamten Rest der Welt auch eine Inflation beschert hat. Also alles nicht ganz unähnlich. Globalisiert war man damals noch nicht. Das fing ja dann erst an und globalisiert sind wir jetzt nicht mehr, jedenfalls nicht mehr in dem Maße, dass man wie bis vor wenigen Jahren sich einfach den billigsten Lieferanten auf der ganzen Welt ausgesucht hat.
Ja.
Russisches Gas, chinesische Autos oder Spielzeug und so weiter. Und die Zeiten sind einfach vorbei. So, und das bedeutet, es ist für mich völlig unrealistisch zu glauben, dass die Inflationsraten genauso 2% sein können, wie sie das bis 2020 über fast 40 Jahre gewesen sind. Denn es gibt nicht nur dieses Thema der Deglobalisierung, sondern es gibt eben auch das Thema der, also die Deglobalisierung hat ja einen geopolitischen Hintergrund.
Ja.
Großen Machtkampf China gegen Amerika, aber auch eben so Herren wie Putin, die dann eben meinen, wieder Weltreichambitionen durchsetzen zu müssen, was natürlich auch inflationäre Folgen hat. Und wir haben das demografische Problem. Die Demografie war 40 Jahre extrem positiv, die wird jetzt sehr negativ in vielen Ländern werden. Wird vielleicht durch KI ausgeglichen, aber da kommt dann das nächste Problem, da komme ich gleich drauf. Also von daher, die Inflationsthematik der 70er könnte durchaus ein Szenario sein. Allerdings mit dem Unterschied, dass die Staaten eben damals sehr wenig Schulden hatten und heute haben alle Staaten im Vergleich dazu sehr, sehr viel Schulden.
Ja.
Außer die Schweizer und die Schweden, aber das sind seltene und kleine Ausnahmen, sodass eine Inflationsbekämpfung aller früher eben nicht mehr möglich ist. Bei KI ist der Spezialfall der, da wird auch immer nur die eine Seite gesehen. Natürlich wird das für Firmen, die das effizient einsetzen, Das stelle ich jetzt selber schon bei meiner Arbeit fest, wie viele Dinge ich inzwischen selber machen kann, ohne irgendjemand zu fragen, ob er mir die Daten besorgen kann. Ja, da frage ich ChatGPT und dann finde ich plötzlich heraus, dass es offenbar es gar keinen Sinn gemacht hätte, nach spanischen Hauspreisdaten von 1971 zu suchen, weil es die eben nicht gibt. Ja. So, ChatGPT hat auch keine gefunden, ich nämlich auch nicht. Und da habe ich mir gedacht, ach ja, dann kann man ja den mal fragen. Aber da kann man inzwischen eben sehr viel rauskriegen und das spart wirklich eine Menge Arbeitszeit. Das Problem ist einfach, da werden gut bezahlte Arbeitsplätze wegfallen, weil nur dann kann das bei den Unternehmen auch zu den Produktivitätsgewinnen führen.
Ja.
Stellt sich aber die nächste Frage, die auch schon beim Internet immer wieder zu Fragen geführt hat oder bei der Einführung bei der PCs oder der Mainframes. 1987 kam von dem Wirtschaftsnobelpreisträger Solow die schöne Aussage, dass man die Produktivitätsfortschritte der durchdringenden Wirtschaft mit Computern überall sehen kann, in allen Fabriken, in den Behörden und überall. Nur leider nicht in der gesamtwirtschaftlichen Statistik. Mhm. Die läuft so weiter, als ob es das überhaupt nicht geben würde. Es gibt keine gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsgewinne durch Hightech. Im Internet war es genauso. Die wirtschaftlichen Wachstumsraten weltweit waren noch in den 50ern bei Einführung der Mainframes bei etwa 5,5%. Die waren dann in den 70ern noch bei 3,5 bis 4. Dann so in den 90ern waren wir dann eher schon bei 2,5. Und jetzt sind wir deutlich unter 2. Es geht immer weiter runter, je mehr Hightech kommt. So, das Problem besteht eben zum Beispiel darin, bei der Internetwelt kennen wir das. Amazon hat zwar 1,5 Millionen, Zahl mag nicht ganz korrekt sein, aber Mitarbeiter im Einzelhandel, die sehr produktiv sind, ja, technologisch extrem gut unterstützt, durch eine Firma, die ja sehr technoaffin ist, und haben allerdings ein Vielfaches dieser Zahl von Menschen aus dem stationären Einzelhandel verdrängt, die jetzt wieder Arbeitsplätze gefunden haben, aber die deutlich schlechter bezahlt sind. So, das heißt, die können einfach weniger kaufen, sodass also gesamtwirtschaftlich der Effekt eben verpufft. Und wenn jetzt KI tatsächlich angreift, dann geht es ja nicht mehr um Leute im stationären Handel,
ja,
sondern geht es um Wissenschaftler, um Forscher, um Steuerberater, um Rechtsanwälte. Da muss man sich fragen, finden die denn woanders einen vergleichbar gut bezahlten Job? Naja, zurzeit als Klempner, ja, die sind knapp. Ne, so, und die rufen ja auch, wie mir mein Sohn berichtet, mondhafte Preise auf.
Ja.
Ob allerdings jeder
goldenen Boden, stellt man nicht fest.
Genau, ob allerdings jeder Steuerberater oder Chemieprofessor bereit ist, als Klempner zu arbeiten, das wage ich mal in Frage zu stellen. Also von daher, die gesamtwirtschaftlichen Effekte können gefährlich sein. Wenn das wirklich ein großer Erfolgsschlager wird, die KI, wo nimmt dann der Staat seine Steuereinnahmen her? Und dann wird er vermutlich irgendwann anfangen müssen, über das Thema Maschinensteuer nachzudenken, sprich Firmen, die eben einen Großteil ihrer Arbeitskräfte durch KI ersetzt haben, auch im Forschungsbereich, dass die dann einfach höhere Steuern zahlen müssen. Also, weil anders wird der Staat sich nicht finanzieren können. Also von daher, der Aktienmarkt kann nicht die positive Seite spielen und diese langfristig negative Seite komplett ausblenden. Das funktioniert nicht. Genauso wenig, wie man ausblenden kann, die Tatsache, dass Herr Trump nochmal mit seinem Triple-B-Act jetzt die Staatsverschuldung weiter auf hohem Niveau wachsen lässt und damit die Wirtschaft noch am Laufen hält. Aber irgendwann fährt er gegen die Wand. Ja. Das bleibt nicht aus. Und dieser zweite Teil wird übersehen, der erste Teil wird gefeiert an der Börse zurzeit. Hm. Also das funktioniert alles so nicht. Es hat immer zwei Seiten. Und bei KI sehen wir eben neben diesem fehlenden Netzwerkeffekt und den hohen Grenzkosten pro Kunde auch das gesamtwirtschaftliche Thema, wenn es ein großer Erfolg wird, dann wird es in anderen Bereichen zu Schwierigkeiten führen.
Hm. Heißt also quasi, dass die Chance dann wieder groß ist, dass Immobilien mindestens quasi auf Augenhöhe sind, was die Renditen angeht.
Ja, weil das ist nämlich der Punkt. Die Forscher werden dann ihren hochbezahlten Arbeitsplatz verlieren, aber wohnen müssen sie immer noch. Vielleicht nicht ganz so schick wie vorher, aber die Nachfrage nach Wohnungen wird deutlich weniger schrumpfen als vielleicht die Nachfrage für anderweitigen Konsum.
Ja.
Also weil da werden die Leute dann eben zuletzt sparen, wenn ihr Einkommen zurückgeht durch den Einsatz von KI. Also von daher glaube ich, dass diese Wohnungsgeschichte ist schon unter mehreren Aspekten interessanter Punkt, wobei man eben darauf achten muss, wenn es zu einer Ära höheren Inflation kommt, ich rede da nicht von einer Überinflation, aber von 3, 4, 5% als neuer Standard, vielleicht in den ersten Jahren nicht, weil wir jetzt erstmal durch den schwachen Dollar hier in Europa ja auch einen deflationären Effekt kriegen. Und wenn Trump dann die USA richtig zugrunde richten sollte, was ich nicht hoffe, aber was auch sein kann, wenn es dann eine richtige Kapitalflucht gibt und der Dollar richtig deutlich fällt, kann man nicht ganz ausschließen, dann kriegen wir deutlich günstige Effekte auf die Inflation. Nur später kommt dann das, wie eben bei den 70ern beschrieben. Das heißt also konkret, man sollte schon jetzt bei Immobilieninvestitionen entweder mit nicht allzu viel Fremdkapital arbeiten oder mit einer langfristigen Refinanzierungs Zeit. Besser 15 als 10 Jahre, auch wenn 15 Jahre ein bisschen teurer ist. Das könnte sich dann als gute Idee herausstellen. Aber dann rentiert sich das. Ich meine, die Mietrenditen liegen bei rund 3,5%. Das ist jetzt bundesweiter Durchschnitt. Über Einzelobjekte können wir da nicht sprechen. Aber das entspricht schon fast dem Hypothekenzins. Und nun müssen wir natürlich da noch Kosten abziehen und so weiter. Aber wenn die Mieten künftig mit ungefähr 4% wachsen, was Vonovia erwartet, und was auch völlig realistisch ist, weil die Löhne werden in der Weise mindestens steigen, bei höherer Inflation auch noch etwas stärker, dann kommt das Geld schnell wieder rein. Und von daher, für einen Investor ist eigentlich die Wohnimmobilie ein sehr guter Ersatz, weil eben wenn in Zeiten der höheren Inflation die Aktienerträge real eher bei Null liegen und die Wohnungen dann sogar überdurchschnittliche reale Erträge haben, ist so eine Mischung aus Aktien und Wohnimmobilien eigentlich eine ziemlich idiotensichere Sache.
Hm. Ist es ratsam, jetzt hohe Aktienquoten zu fahren in diesem Umfeld?
Nee, ist es eher nicht. Einfach weil eben die Bewertungen, die wir haben, gerade in Amerika, aber auch in Europa, ist nicht mehr ganz durchschnittlich bewertet, sondern leicht überdurchschnittlich. Nicht so, dass es gefährlich ist, weil wir haben ja im Vergleich zu letzten 50 Jahren, wir messen das ja sehr langfristig zurück, dass die Bewertungen früher tiefer waren als heute, ist völlig normal, weil wir hatten damals noch Zinsen von 8, 9, 10, in England teilweise über 20%, in Italien auch. Dass da dann Aktienbewertungen deutlich tiefer sind, ist logisch. Und wir erwarten auch nicht, dass der Zins irgendwo auf 10% oder 20% steigt. Aber auch im Vergleich zu den letzten 20 Jahren ist die Bewertung durchschnittlich. Und das spricht dann auch eher für durchschnittliche Aktienquoten. Wobei man eben hier noch auf der positiven Seite sehen muss, dass speziell in Deutschland die Anleger einfach zu viel von dem festverzinslichen Zeug haben. Also warum das aus den Köpfen nicht rauszukriegen ist, das verstehe ich wirklich nicht, weil bei dieser Analyse, die ich eben zitiert habe, seit 1960 haben wir natürlich auch die Geldmarktanlagen angeschaut und das Ergebnis ist wirklich vernichtend in allen Ländern. Also die bringen reale Nullerträge im gesamten Zeitraum. Und wenn es dann die Inflation als Thema gibt, wie 1965 bis 1980, sind die realen Erträge deutlich immer so -2, -3% PA. Und das ist ohne Steuern gerechnet. So, und also von daher, also wie man in Deutschland eine 10-jährige Bundesanleihe mit 2,6% attraktiv finden kann, entschließt sich mir einfach nicht. Also das bin ich zu alt, zu weiß, zu männlich, was weiß ich. Ich begreife es halt nicht.
Ja.
Und also von daher ist das als Cash-Ersatz, also als Kriegskasse, sind Anleihen sicherlich im Moment brauchbar, aber wirklich nur als Kurzfristanlage, weil man eben nicht alles in Aktien stecken kann, solange Trump da die Welt im Unklaren lässt, wie er nun Amerika weiterhin beschädigt oder vielleicht nicht allzu sehr beschädigt. Das wissen wir alles noch nicht. Und von daher, gewisse Kriegskasse zu haben, falls es da mal einen Unfall gibt, das ist mit Sicherheit ratsam. Von daher, Aktienquoten so leicht unter Durchschnitt, das ist vermutlich das richtige Moment.
Und dann warten auf den nächsten Knall, dass man wieder ordentlich einkaufen kann.
Ja, warten auf den nächsten Knall und eben, wie gesagt, die Aktien nicht unbedingt in Amerika kaufen. Da sollte man sicherlich untergewichtet sein, weil einfach die Bewertungen hinten und vorne nicht passen. Also wenn man sich die Bewertung nochmal anschaut, die ja in Amerika, in England und so weiter überall seit über 50 Jahren einen stabilen Hinweis auf die Erträge der nächsten 10 Jahre gegeben haben, dann ist für mich vor allen Dingen der folgende Punkt fraglich. Der Aktienmarkt ist heute in Amerika höher bewertet als 2021 und da war er auch schon fast so bewertet auf dem Höhepunkt, also auf dem Höhepunkt der Internetblase 1999. Richtig auffällig. Also es gab in den letzten 55 Jahren 3 Bewertungshöhepunkte. Das war Jahrtausendwechsel, dann eben 2021 und jetzt wieder 2025. So, und zu 2021 haben wirklich alle Zuhörer auch eine gewisse Beziehung.
Ja.
Und dann sieht man, die Rahmendaten sind wirklich massiv schlechter heute, als sie vor 4 Jahren waren. Vor 4 Jahren war wirtschaftlich alles prima. Die Frühindikatoren waren hervorragend überall, weil wir kamen aus der Corona-Krise raus. Es war völlig klar, dass überall bei den Unternehmen die Gewinne steigen werden, was sie auch getan haben. 2021 war der Zins nicht existent. In Amerika ein bisschen 1%, die 30-Jährige war bei 1,3. Die Deutschen waren teilweise noch um die 0. Auch im Rest Europas Zinsen um die 0-1%, mehr war da nicht. Und ja, heute sind es 3,5 in Europa, in Deutschland ein bisschen weniger, in England 4,5, Amerika auch. Und auch auf kurze Anlagen in Amerika kriegt man 4%. Also von daher, der Zins ist wieder existent, und zwar deutlich. aber die Bewertung bei Aktien ist eben höher. So, und dann das dritte Thema ist die Geopolitik. Die war 2021 nicht ganz toll, aber im Vergleich zu heute. Es gab keinen Krieg in der Ukraine, es gab im Nahen Osten war Ruhe. Und China drohte nicht jeden Tag damit, Taiwan einzunehmen, was für die Welt auch ein heftiger Schock wäre, wenn das käme. Und wenn ich mal so diese Risikopotenziale, die da noch drin stecken, und ob der Iran jetzt wirklich nie wieder Atombomben baut, das wissen wir alle nicht. Da haben wir aber vor 4 Jahren nicht dran gedacht, ja, an das Thema. So dass, wenn ich mir überlege, dass 2021 Aktien hoch bewertet waren, muss ich sagen, kann ich verstehen, weil es gab wenig Alternativen. Rentenmarkt war keine geopolitischen Themen und war eigentlich alles okay. Aber 2025, boah, da kann man sich schon ein paar Szenarien vorstellen, wo es auch mal kurzzeitig abtaucht. Und dafür will ich als Kriegskasse haben. Und da passt die Bewertung aber nicht dazu.
Gibt es so eine Asset-Klasse oder einen Markt, der so ein Must-Have im Moment ist?
Ja, so ein Must-Have ist und bleibt eigentlich das Gold. Als ja nicht für 50% des Vermögens, aber so 10% oder 12%, ja, kann man da schon drin haben. Weil es einfach den langfristigen Vorteil bietet, dass das Thema Bonität erstmals wieder auf die Tagesordnung kommt. Ja. Da habe ich eigentlich seit Beginn meiner Laufbahn in den 80er Jahren habe ich da nie was drüber gehört. Bei Gold dachte man immer nur an Inflation, nie an Bonität. Mhm. So, und jetzt gibt es doch eine wachsende Zahl von Indikatoren, dass man über die Bonität anfängt nachzudenken. Der erste Indikator, den zeigen wir seit etwas über 3 Jahren, das ist die Rendite von US-inflationsgeschützten Staatsanleihen und der Goldpreis. Und wenn man sich das anschaut, dann ist das sehr interessant, weil seit der Finanzkrise gab es einen ganz engen Zusammenhang zwischen diesen inflationsgeschützten Bonds, also Inflation-Linked Bonds, neudeutsch, und dem Goldpreis. Wenn die Rendite der Inflation-Linked Bonds fiel, dann ist der Goldpreis gestiegen und umgekehrt. Das ist auch völlig logisch, weil beim Inflation-Linked Bond bekomme ich eben die Inflation auch ausgezahlt. Also wenn ich 2% Inflation habe in 10 Jahren, kriege ich eben nicht $100 zurück, sondern grob kalkuliert 120. So, wenn ich darauf allerdings für den Inflationsschutz was bezahlen muss, weil die Anleihen bei 110% notieren und ich deswegen eine Endfälligkeitsrendite von -1% habe, dann ist der Goldbarren attraktiver. Weil da habe ich keinen Minusrendite. Da kriege ich auf lange Sicht zumindest die Inflation irgendwie wieder rein. So, wenn allerdings dann wie jetzt die Inflation-Linked-Bonds mit 30 Jahren Laufzeit 2,5% Rendite bringen, dann muss ich sagen, das ist viel attraktiver als Gold. Viel attraktiver, weil auf 30 Jahre 2,5% Rendite obendrauf, das ist ja fast nochmal eine Verdopplung. Ich habe es gar nicht nachgerechnet, müsste ich einmal tun. Aber es dürfte etwa eine Verdopplung sein, so, und das schafft der Goldpreis höchstwahrscheinlich nicht. So, warum kaufen die Leute aber trotzdem keine Inflation-Linked-Bonds mit 30-jähriger Laufzeit und haben eine Rendite von -1 auf +2,5 steigen lassen? Ja. Weil sie eben nicht ganz sicher sind, ob der amerikanische Staat denn das so alles einhält. Ob dem vielleicht noch irgendwas einfällt, nach dem Motto, naja, es waren schlechte Zeiten damals, und können wir jetzt nicht und es wird uns zu teuer und so bei der Inflation, die wir jetzt haben. Oder für Ausländer mag gelten, dass die dann sagen, wenn der Dollar richtig abschmiert, wenn der Trump so weitermacht, mag ja sein, dass die mir dann die amerikanische Inflation auszahlen und wenn die dann in Euro nichts wert ist. Also das ist der erste Indikator, der zeigt, da denken Leute über Bonitätsfragen nach. Der zweite sind die 30-Jährigen zu den 10-Jährigen. Ja. Da stellen wir eben fest, dass seit etwa 2, 3 Jahren das wieder deutlich nach oben geht. Das war früher auch schon mal recht hoch, aber es ging nicht um damals nicht um Bonität, sondern es ging um die Frage, ob die Zinsen nicht allgemein relativ hoch sind und da die Zinsen immer fallen. Aber jetzt scheint es in einem Falle eindeutig um Bonität zu gehen. Nämlich wenn man sich den Renditeabstand 30-jähriger zu 10-jähriger Staatsanleihen in allen großen Ländern anschaut, dann ragt einer total heraus, und das ist Japan. Mhm. Da ist der, dieser Renditeabstand ist auf 1,5% gestiegen. Die 10-Jährigen bringen etwas über 1,4, die 30-Jährigen über 2,9. Und diesen Abstand haben wir nirgendwo. Den hatten wir auch vorher nie irgendwo. Und das haben wir zurückgerechnet bis in die frühen 70er Jahre. Und von da muss man sagen, das ist auffällig. Und Japan ist natürlich das Land mit der mit Abstand höchsten Staatsverschuldung. Und offensichtlich denken Investoren in Japan drüber nach, nee, also die mögen ja noch 10 Jahre durchhalten, aber 30 Jahre, So. Und von daher haben wir hier ein Thema, das für die Investoren neu sein dürfte, wenn jetzt eben das Ex-AAA-Land Amerika jetzt nirgendwo mehr AAA geratet ist. Ja. Man aber sich dann, wenn man die Zahl mal genauer anschaut, dann feststellt, dass auch viele Länder, die schwächer gerettet sind als die USA jetzt, also die weniger als Doppel-A-Plus sind, dass die deutlich tiefere Staatsschulden haben und vielleicht einen etwas weniger unvernünftigen Präsidenten oder undemokratischen Präsidenten, dann kann man schon vermuten, dass das nicht das letzte Downrating für die USA war. So dass also das Bonitätsthema vermehrt diskutiert werden dürfte. Das dürfte immer wieder für Sondernachfrage nach Gold sorgen. Mhm. Und ja, manche Anleger wie die Chinesen, die müssen ja Gold kaufen, weil Hauskauf in China
gerade auch schwierig.
Wenig attraktiv, weil es 100 Millionen leer stehende Wohnungen gibt. Ausländische Aktien kaufen dürfen sie nicht. Die Heimischen werden immer mal wieder von Xi Jinping beschädigt mit irgendeiner Maßnahme gegen irgendeine Branche oder irgendeinen reichen Unternehmer oder wie auch immer, sodass es auch nicht sehr attraktiv ist. Ja, und da bleiben für die Chinesen auch mal nur noch chinesische Staatsanleihen, deren Renditen ja stark gesunken sind in den letzten 4 Jahren, wo im Rest der Welt die Zinsen stark gestiegen sind. Wie eben erläutert, in China sind es von über 3% auf 1,6% gefallen. Sieht auch sehr auffällig aus im Chart. Also in China scheinen die Anleger auf chinesische Staatsanleihen zu stehen. Da müssen wir wenigstens keine Bonitätsprobleme haben. Und ja, und dann kaufen die Chinesen eben Gold. Zentralbanken kaufen auch Gold, ist bekannt, seit 4 Jahren um die 1000 Tonnen pro Jahr. Auch die Daten des ersten Quartals deuten auf solche Zahlen hin. Also Gold sollte auf der risikoarmen Seite des Vermögens mit eine Rolle spielen, eben nicht nur Cash und auch ein paar Anleihen mit mittleren Laufzeiten, aber Gold eben auch.
Sehr schön. Das hat wieder mal sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen.
Ihr Freunde, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr denn so die Aussichten fürs zweite Halbjahr so seht. Würde mich interessieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Werbepartner dieser Folge und das ist Tradegate Direct. Tradegate Direct ist der direkteste Direct Broker Europas. Entwickelt für erfahrene Trader, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur Tradegate Exchange, Europas liquidester Retailbörse. Sie richtet sich vor allem an Trader mit hoher Transaktionsfrequenz, die professionelle Tools, stabile Ausführung und eine intuitive Bedienung schätzen. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei, Depot und Kontoführung sind inklusive. Alle Orders werden direkt über die Tradegate Exchange ausgeführt. Im Zentrum steht dabei die neue App Tradegate Direct, entwickelt von Profis für Profis. Die Besonderheit: die Tradegate AG als Betreiberin der Börse vereint Market Maker, Börse und Broker. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung, ganz ohne Umwege, ohne Intermediäre, alles aus erster Hand. Nutzer profitieren daher von hoher Ausführungsgüte, engen Spreads und minimaler Slippage, was natürlich besonders für große Volumina und aktive Strategien wichtig ist. Tradegate Direct richtet sich gezielt an eine erfahrene, anspruchsvolle Zielgruppe und nicht an die breite Masse und bietet Features wie Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar und das Ganze bei langen Börsenzeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. 2 gebührenfreie Depots, Realtime-Kurse in allen Ansichten und eine nutzerfreundliche Oberfläche für alle Endgeräte gehören ebenfalls zum Angebot. Der gesamte Handel bleibt dauerhaft kostenfrei, auch bei neuen regulatorischen Vorgaben. Du gehörst zu den aktiven Tradern? Dann schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Infos und Link gibt es natürlich auch in den Shownotes.